Ja, liebe Gemeinde, im Namen Jesu begrüße ich euch zur Predigt. Mein und ich freuen uns, dass wir wieder hier sind. Wir hatten ja jetzt 3 Wochen Bau- und Familienurlaub und es ist schön, jetzt wieder hier zu sein und euch zu sehen. Wir haben Ferien und von daher in den Ferien habe ich gedacht, können wir mal eine kleine Predigtreihe machen. Die beginnt heute. Und die beginnt jeweils mit den Worten reich beschenkt. Und danach wird es jeweils um Fragen unseres Geldes, unseres Besitzes, des Gebens, des Nehmens, des Zehnten oder der Verwalterschaft gehen. Heute starten wir mit der ersten Predigt dazu, die heißt reich beschenkt, die Freude am Geben neu entdecken. So, wer von euch würde sich freuen, wenn er den jetzt gleich hier erscheinenden Schatz in seinem Garten finden würde? Also, könnt einfach mal ein Handzeichen geben. Wer sagt, ja, so ein Schatz in meinem Garten, das wäre cool. Ja, manche sind sich unschlüssig und sagen, nee, so einen Schatz will ich gar nicht haben. So, wie wäre es denn, wenn wir so einen Schatz hier auf dem Gemeindegrundstück finden würden? Wer fände das cool? Okay, auch noch so 50-50. Könnte man Tolles damit machen, Energiesanierung und also diese Dinge, die nötig wären. Der Gemeinde schenken, ja, also die Rechtsfragen, wie das dann ist, wenn es hier gefunden wird, wie viel dann an was gehen muss und so. Aber ich denke, bei so einem Schatz würde eine Menge reichen. Also es wird um Geld gehen. Wie das auch die Schatztruhe symbolisiert und heute um den Aspekt des Gebens und des Nehmens. Auch Jesus musste sich im Alltag Gedanken über Geld machen und auch er musste sich Gedanken über Geben und Nehmen machen. Er musste Steuern zahlen, Glauben investieren im Bereich von Finanzen. Er musste oder hat finanzielle Unterstützung angenommen und es gab auch Alltagsfragen von Finanzen, die auch Jesus und seine Jünger lösen mussten. Wer es nicht glaubt, die kurzen Beispiele dazu. Das erste. Jesus musste sich entscheiden mit Petrus zusammen, zahlen sie die Tempelsteuer oder nicht und woher soll das Geld dazu kommen? Jesus hat dieses erste Thema mit einem Glaubensschritt gelöst, das Geld auf sehr ungewöhnliche Weise zu besorgen. Die Anweisung an Petrus, dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul, du wirst darin eine Münze finden. Nimm diese Münze und bezahl damit für uns beide die Steuer. Die Tempelsteuer ist damit gemeint. Dann ein kleiner Satz, der auch oft überlesen wird. Jesus nahm für seinen Dienst und auch für den seiner Jünger die finanzielle Unterstützung anderer Leute, speziell von einer Gruppe von Frauen an. Also er entschied sich, an diesem Punkt Geld, Unterstützung anzunehmen. Da ist die Stelle dazu in Lukas 8. Johanna, die Frau von Chusa, dem Verwalter von Herodes, Susanna und viele andere, die Jesus und seine Jünger durch das, was sie hatten, unterstützten. Vorher geht es, sie begleiten Jesus und seine Kerntruppe. Und auch Jesus und seine Jünger, in der Regel denkt man nicht drüber nach, die lebten ja in einem Alltag. Also die mussten Dinge kaufen, mussten Dinge übergeben, von Geld lösen. Und auch dazu gibt es einen kleinen Hinweis, dass es eine Kasse gab, mit der solche Dinge geregelt wurden. Johannes 13, 29, der entsprechende Hinweis. Da Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas Geld zu geben. Also das, was die dachten, liegt nahe, das ist das, was passiert ist. Mit diesem Beutel wurde eingekauft oder es wurde auch bei konkreter Not den Armen gegeben. Also auch Jesus war in dieser Frage von Nehmen und Geben und er hat gleichzeitig sehr klare Dinge formuliert in Bezug auf sozusagen die generelle Frage und Rolle von Geld und Besitz, im Positiven oder auch im sehr Kritischen. Er hat Dinge da glasklar formuliert, exemplarisch und wohlbekannt. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also Jesus hatte hinter seinen Alltagsfragen von Geben und Nehmen sozusagen eine deutliche Grundüberzeugung, was Geld angeht. Hier eine sehr kritische. So, der Titel bei all diesen Predigten fängt ja immer an mit reich beschenkt. Und deswegen möchte ich als erstes mal mit euch nachdenken über diesen Teil reich beschenkt. Wir sind, und das entwischt uns manchmal, finde ich, reich beschenkt durch Gottes Schöpfung, durch Jesus, durch Gottes Verheißungen oder wie Gott zum Beispiel auf unser Gebet auch mit Geben reagiert. Das Erste zur Schöpfung. Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott hat alles geschaffen, was Grundlage unseres Lebens ist. Es ist nichts davon sozusagen von uns selber kreiert. Höchstens aus vorhandenen Dingen der Schöpfung können wir Dinge schaffen. Alles ist von ihm empfangen, alles ist von ihm geschenkt. Und dabei war er nicht knausrig. Ja? Er hat nicht seine Schöpfung auf irgendeine Minimalversion des Notwendigen beschränkt, sondern er hat eine unvorstellbare Fülle an Lebenskraft, an Energie, an Materie, an Dynamiken, Kräften, Lebewesen, Zusammenhängen, Gesetzmäßigkeiten, Farben und Formen in diese Schöpfung hineingegeben, die in einer unvorstellbaren Fülle dann auch noch sozusagen miteinander wirken und verknüpft werden können. Also er beschenkt uns durch seine Schöpfung und die ist sehr gut. Und das Erstaunliche, finde ich, ist, dass Gott uns diese Schöpfungsfülle erhalten hat, trotz des Sündenfalls. Also das, was wir jetzt sehen sozusagen, ist ja nicht mehr der Originalzustand, sondern wir sehen die Beeinträchtigung durch die Sünde und Entscheidungen der Menschen. Aber Gott hat nicht mit dem Sündenfall auf einmal gesagt, so, jetzt habt ihr es euch endgültig hier verbockt, jetzt reduzieren wir das alles auf Graustufen, was ihr seht. Wir reduzieren die Geschmäcker auf 4 und andere Optionen auf so wenig wie möglich. Nein, er hat uns trotz des Sündenfalls die Fülle der Schöpfung und der darin angelegten Möglichkeiten als Geschenk gelassen. Und es gibt einen Psalm, den Psalm 104, ein sogenannter Schöpfungspsalm. Ich mache nur ein kleines exemplarisches Zitat. Der beschreibt, finde ich, sehr schön diese Fülle, die trotz der Gefallenheit besteht und uns geschenkt ist. Aus Quellen lässt du Bäche die Täler hinabströmen. Sie bringen den Tieren Wasser. An den Wassern nisten Vögel und singen. Vom Himmel schickst du Regen. Du schenkst der Erde reiche Frucht. Du lässt Gras für das Vieh und Pflanzen wachsen, zum Nutzen für die Menschen. Du gibst Wein, der sie fröhlich macht, Öl, das den Körper pflegt und Brot, das ihnen Kraft schenkt. Gott beschenkt uns nach diesem Psalm eben nicht nur durch die Schöpfungselemente, durch Wachstum, durch Nahrung, materiell, sondern er beschenkt uns auch mit Dingen, die immateriell was mit uns machen. Ja? Wein, der fröhlich macht. Öl, das dem Körper pflegt und ihm wohltut und sich gut anfühlt. Brot, ja? Das Kraft schenkt, auch dem inneren Menschen. Also Gott beschenkt uns bis heute mit der Fülle seiner Schöpfung. Im Neuen Testament wird dann zusätzlich zur Fülle der Schöpfung noch die Fülle verheißen, die durch Christus zu uns kommt. Also Gott will und er schenkt Fülle für seine Kinder in Christus oder durch Christus. Ich lese euch dazu ohne großen Kommentar mal drei Bibelstellen vor. Die machen verschiedene Aspekte dieser Fülle deutlich, die durch Jesus gekommen ist. Die Fülle an Gnade, ja, Liebe, die den Verstand übersteigt und dass es da um Lebensfülle und Qualität gibt, die Gott schenkt. Und ich mache zwischendrin immer so eine kurze Nachdenkpause. Das Erste. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, auf dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also, Gnadenfülle, Liebesfülle, Lebensfülle wird uns durch Christus und in Christus geschenkt. Und dieser letzte Vers, der macht deutlich, dass Gott unsere alltäglichen Lebensbedürfnisse, da sie genauso mit einbezieht, damit ihr in jeder Hinsicht und auf diese Weise, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Also da geht es auch, dass Gott uns aus dieser Fülle materiell versorgt, was wir brauchen. Und dann der interessante Hinweis, und damit ihr sogar auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt durch diese Fülle, die euch geschenkt ist. Also, Gott gibt nicht nur durch die Fülle der Schöpfung, er gibt nicht nur durch die Fülle in Christus, er schenkt auch den umgekehrten Weg. Er öffnet uns die Option, dass wir zu ihm kommen können im Gebet und ihn bitten dürfen und er darauf antwortet und daraufhin gibt. Also Gott gibt auch auf Gebet hin. Zwei klassische Stellen dazu. Bittet, so wird euch gegeben. Was immer zwei von euch einmütig erbitten, werden sie von meinem Vater im Himmel erhalten. Also wir sind reich beschenkt durch seine Schöpfung, durch Gnade, durch Liebe, durch Leben in Christus und auch durch die Antworten, das Handeln, was er auf unser Gebet hin schenkt. So, was folgt daraus? Der zweite Teil der Predigt. Die Freude am Geben neu entdecken. Zuerst mal die Frage, wie ist das denn mit dem Geben und unseren Gedanken und Gewohnheiten drin? So, jetzt bitte ich euch, überlegt mal und wer sich traut, formuliert mal Sätze oder Gewohnheiten oder Ängste oder Tatsachen, die ihr denkt, rings ums Geben. Was gibt es da für Gedanken? Ihr könnt ja so die von anderen Leuten sozusagen benennen. Oder was gibt es für Gewohnheiten, die ihr beobachtet, rings um unser Geben? Ja, Geben von Geld, Geben von Zeit, Geben von Besitz, Geben von Energie, Aufwand, Hinwendung. Wenn ihr euch traut, formuliert es. Ich mache dann das Echo und wiederhole es hier laut. Schwere Frage. Okay, also bei nicht finanziellen Dingen vermutlich die Frage, kann ich einen anderen auch damit erdrücken, dass ich sozusagen gebe und gebe und gebe und Zeit, Energie, Aufgaben übernehme, was auch immer. Noch jemand eine Idee zum Geben? Also die Frage von klugen Geben, den eigenen Möglichkeiten entsprechend, egal ob es um Zeit, Geld, Energie gibt. Okay, also die Frage, warum ist das manchmal so, dass scheinbar nichts übrig bleibt fürs Geben bei einem selbst oder bei anderen Leuten oder als so ein Echo? Noch irgendeine Idee zum Geben, was es da an Gewohnheiten gibt? Also Geben von Gott angestoßen und inspiriert. So, jetzt haben wir eine Menge gehört. Gibt auch noch eine Menge, die man vielleicht gar nicht nennt bei so einer Gelegenheit. Also ich habe gedacht, oft geben wir, finde ich, relativ unreflektiert. Also wir geben auch aus Gewohnheiten. Das können gute Gewohnheiten sein, aber wir geben halt so, weil es üblich ist. Also in der Regel, wenn ein Klingelbeutel oder ein Becher durch die Reihen gibt, werden viele vermutlich einfach was reintun. Die wenigsten, vermute ich, werden kurz davor fragen, Herr, wie viel ist denn heute dran? Und dann, was sie hören, tun. Also wir geben aus Gewohnheit. Oder wir haben mal einen Dauerauftrag eingerichtet an die Gemeinde und der läuft jetzt, oder an irgendein Werk, ja, und der läuft jetzt seit 5 Jahren und den haben wir auch bei den, wie auch immer, Euro gelassen. Und sehen das auf unserem Konto, ja, läuft ja. Aber natürlich haben sich Dinge geändert in der Zeit. Mein Einkommen hat sich vielleicht geändert. Ja, Inflation ist dazugekommen. Wir geben, aber wir kommen nicht an den Punkt, finde ich oft, dass wir mal so uns Dinge anschauen und sagen, so Vater, wie schaut es denn aus? Passt das aktuell noch, ja, was ich da mache? Ist was anderes dran von deiner Seite her? Wie soll ich es denn anpassen, korrigieren oder was auch immer? Also meine Vermutung, geben ist oft auch eine Gewohnheit, die wir tun, aber über die wir manchmal, finde ich, auch wenig nachdenken. Oder es ist was, was auch mit Ängsten verbunden ist. Ja, dieses, habe ich genug, bleibt mir genug? Ja, was kann ich wirklich, bevor ich da an irgendeinen befürchteten Krisenzustand komme? So, darum jetzt ein beliebtes Wort von Paulus. Jeder gebe so viel, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wer kennt dieses Wort? Ja, also kennen auch noch nicht mehr wie 50%. Also ich vermute mal, sehr viele von euch haben dieses Wort schon mal gehört. Das wird gerne auch mal bei Kollektensammlungen oder auf Konferenzen oder bei irgendwelchen Spendenaufrufen wird dieses Wort gerne mal zitiert. Manchmal wird es gut erklärt und es entsteht eine Freiheit dadurch. Manchmal ist auch eine versteckte Manipulation in so einem Wort drin, weil wer traut sich schon zu sagen, oh, innerlich ist mir eigentlich überhaupt nicht nach fröhlichem Geben. Das entscheidende Wort in diesem Vers ist das fröhlich, finde ich. Also geben und dabei fröhlich sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist nicht automatisch verbunden von unserem Wesen her. Viel geben und dabei fröhlich sein. Ich finde, da wird es manchmal noch weniger automatisch fröhlich. Oder so viel geben, dass es schon an Grenzen kommt, wo ich sage, oh, eigentlich, Herr, das ist nicht vernünftig aus meiner Sicht, wenn du jetzt willst, dass ich so viel gebe. Also viel geben an der Grenze des mir Denkbaren und dabei fröhlich sein, das, finde ich, ist auch nicht automatisch verbunden. Aber warum betont Gottes Wort hier die Fröhlichkeit? Warum liebt Gott fröhliche Geber? Ich habe die Frage auch in der letzten Bibelstunde gestellt. Und die Antwort kam auf den Punkt sofort: Gott liebt fröhliche Geber, weil er selbst ein fröhlicher Geber ist. Das war die Antwort. Und ich habe dazu gesetzt: Gott liebt fröhliche Geber, weil er selbst ein fröhlicher Geber ist. Und geben aus Gnade und Liebe sein innerstes Wesen ist. Lasst das mal sacken. Geben, ja, hängt zutiefst damit zusammen, entscheidet sich mit daran, dass es Gottes Wesen ist, zu geben, und zwar fröhlich zu geben, ja, im Überfluss zu geben, verschwenderisch, ohne Ausgang auf das Resultat zu geben. Also wir haben gehört, wir sind reich beschenkt durch die Schöpfung, durch Christus, Gnade, Liebe, Leben, durch Gottes Antwort, ja, auf unser Gebet. So, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott jetzt hier reich am Geben ist und er macht ein Gesicht und sagt, oh, wenn es jetzt unbedingt sein muss, oh, die verdient es eigentlich überhaupt nicht. Oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mürrisch gibt. Ich finde, eigentlich geht nur, dass Gott fröhlich gibt, wenn wir anschauen, wie viel und wie verschwenderisch er gibt. Und auch Dinge anbietet, egal ob es die Gerechten oder die Sünder sind, er gibt es trotzdem. Und es gibt eine Frau, die heißt Dixie Frawley, die hat einen interessanten Satz formuliert, der das zusammenfasst. Wir sind Gott am ähnlichsten, wenn wir geben. Wir sind Gott am ähnlichsten, wenn wir geben. So, jetzt sind ja die Begriffe Gottes Ebenbildlichkeit oder Gottes Ähnlichkeit, Gott ähnlich werden, Christus ähnlich werden. Das sind ja keine unbekannten biblischen Begriffe. Ja, Gottes Ebenbildlichkeit ist ein ganz zentraler theologischer und biblischer Begriff. Christus ähnlich zu werden, zu ihm hinzuwachsen, ihn wiederzuspiegeln, kommt x-mal in den Briefen des Neuen Testaments vor. Aber nur selten wird die Frage der Gottes-Ebenbildlichkeit oder der Gottes-Ähnlichkeit mit dem Geben in Bezug gesetzt. Also ich habe es wenigstens selten bis jetzt gehört. Dabei ist das ein geistlicher Grundsatz, den Jesus immer wieder betont, dass wir wie unser himmlischer Vater sein sollen. Also, Gott gibt und wir spiegeln das wieder. Gott gibt reichlich und wir spiegeln das wieder, weil wir seine Kinder sind und ihm ähnlich sind und ihm ähnlich sein wollen. Und Jesus hat dieses Prinzip zum Beispiel in Lukas 6 beschrieben. Liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Bösen und Undankbaren. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So, da sind große Themen drin, ja? Die Feindesliebe, Gutes tun und ganz unscheinbar steht da das Wort Leid dazwischen. Was in der Regel heißt, ich leihe jemand materiell etwas, mein Auto, kannst es benutzen, brauchst es jetzt gerade, dein eigenes ist kaputt gegangen, kannst meines jetzt für 2 Wochen fahren. Oder Geld, jemand hat eine Zwickmühle, er spricht mich an, ich leihe ihm Geld, dass er diese Zwickmühle lösen kann. Also die Feindesliebe wird ja oft riesig hochgesetzt, ja, als etwas, was Christus ähnlich ist. Aber das Leihen, die materielle Ebene sozusagen, folgt genau danach, im selben Kontext, im selben Zusammenhang. Und Jesus spitzt das im folgenden Text dann noch zu, in den nächsten beiden Versen, dieses geistliche Prinzip der Gottes-Ebenbildlichkeit. Er sagt, Gottes Barmherzigkeit wird durch Vergeben sichtbar und wird durch Geben sichtbar. Und er formuliert dann das folgendermaßen in Lukas 6, 37, 38, vergebt, so wird euch vergeben. Und dann gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen oder entsprechend geben, heißt das. Also, wenn ich es kurz zusammenfasse, dann heißt das, vergebt, dann wird euch überreichlich gegeben. Gebt, dann wird euch überfließend gegeben. Und dieses geistliche Grundprinzip, dass das nicht nur eine Theorie ist, das erläutert Paulus anhand der Sammlung für die Jerusalemer Gemeinde. Gott beschenkt seine Kinder, damit die wiederum andere beschenken können. Die Stelle dazu, 2. Korinther 9, 11. Er, Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wenn wir eure Spende überbringen, in Klammern an die Jerusalemer Gemeinde, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Also hier auf unserer Ebene, Gott beschenkt die Gemeinde in Korinth reich, sodass sie selber reich weitergeben können. Und dann passiert was sehr Interessantes, nämlich durch dieses Geben und Weitergeben, geben, die anderen nehmen, passiert wie ein Kreislauf. Also Gott schenkt, wir geben freudig weiter. Aus dem Ganzen resultiert der Dank an Gott. Und das Letzte, diese Gemeinde bittet, tritt in Fürbitte für die Spender, für die Geber und will sie gerne sehen. Also es entsteht eine Beziehung durch das Geben. Und zwar zu Gott, der Dank zu Gott steigt auf, das ist eine Form von Beziehung. Und zwischen den Gebenden und den Nehmenden. Die Nehmenden bitten für die Gebenden und sie freuen sich drauf, die kennenzulernen oder die zu sehen. Und ich denke, das ist etwas ganz Entscheidendes. Gott setzt mit Geben und Nehmen sozusagen Dynamiken, Kreisläufe von Beziehung zu ihm und von Beziehung unter seinem Volk in Kraft. So, wenn ich die ganze Predigt in drei Sätzen zusammenfasse. Wir geben, weil Gott gibt. Wir geben, wie Gott gibt. Wir sind Kinder Gottes. Deswegen tun wir das. Amen.